ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Dirk Peglow. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Jetzt habe ich gelesen, Ihre Frau ist bei der Polizei, Ihre älteste Tochter ist bei der Polizei. Also Thema Nummer 1 bei Ihnen, Polizeiarbeit.
Zum Leidwesen meiner jüngeren Tochter sehr häufig, aber es wird dann teilweise, werden die Gesprächsinhalte werden doch dann mal gesteuert, dass meine kleine Tochter, die ist 18, dann auch mal hier und da sagt, so jetzt reicht's aber mal, jetzt reden wir mal über was anderes.
Das andere ist dann was? Was interessiert Sie ganz
besonders? Also wir sind eigentlich so in der Familie, ist so das, was in Frankfurt passiert, was man vorhat, wie man Urlaub, also das, was eben in allen deutschen Familien irgendwie so gesprochen wird, ich denke, das ist völlig normal, also wir haben keine besonderen Themen.
Jetzt. Sind Sie polizeilich, familiär anders noch vorbelastet?
Ja, mein Vater war tatsächlich auch bei der Polizei in Frankfurt, bei der Kriminalpolizei. Und vielleicht liegt auch da so ein Stück weit die Ursache dafür, dass ich mich dann auch irgendwann für den Weg entschieden habe.
Könnten Sie das sagen, was die Polizeiarbeit damals von der Arbeit Ihres Vaters zu der Ihrer Tochter unterscheidet?
Also ganz wesentlich ist, und das ist auch gut, dass polizeiliches Arbeiten heutzutage sehr transparent ist, dass wir sehr bemüht sind, polizeiliche Arbeit zu erklären, und dass wir, glaube ich, natürlich, was einen Einfluss auf die polizeiliche Arbeit gerade bei jungen Leuten gemacht hat, waren tatsächlich die Möglichkeiten, dass jeder polizeiliche Einsatz mit der Handycam gefilmt wird, auf soziale Plattformen gezeigt wird und dann das polizeiliche Arbeiten, dann, wenn eine Reaktion auf ein Vorverhalten erfolgt, vielleicht auch Gewalt angewendet wird, dass die jungen Leute eine große Angst davor haben, hier Fehler zu machen, in der Öffentlichkeit schlecht dazustehen. Und ich sage dann immer, naja, der Maßstab oder das Kriterium, wie wir polizeilich einschreiten, kann ja nicht sein, ob ein Handyvideo mitläuft, sondern ob wir eben in einer Situation sind, wo wir rechtlich gefordert sind, wo es rechtlich und auch verhältnismäßig ist, Gewalt anzuwenden. Das ist nun mal unsere Aufgabe auch, leider so ist das, um polizeiliches Handeln durchzusetzen.
Manchmal gar nicht so einfach zu beurteilen dann am Ende.
Auf gar keinen Fall.
Ja. Wie ist es denn grundsätzlich mit der Kriminalität? Wie verhält es sich da? Hat die zugenommen?
Also wir müssen da genauer drauf schauen. Erstens muss man sagen, dass das, was wir in der polizeilichen Kriminalstatistik, wo Kriminalität erfasst wird, das ist ja nur das Hellfeld. Also wir haben natürlich in vielen, vielen Deliktsbereichen haben wir ein sehr hohes Dunkelfeld. Wir haben aber in anderen Bereichen, wo zum Beispiel jetzt nehmen wir den Wohnungseinbruchsdiebstahl, ist das Hellfeld eben sehr hoch, weil ich eben nur was von der Versicherung ersetzt bekomme nach einem Einbruch, wenn ich eine Anzeige erstatte. Und daran können Sie schon bemessen, wie schwierig es ist, mit diesen Zahlen umzugehen. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist eigentlich nicht das, was sie in der Öffentlichkeit gerne, wie sie dargestellt wird, auch aus dem politischen Raum. Sie ist eigentlich eine Art Beschäftigungsnachweis der polizeilichen Arbeit des letzten Jahres. Da, wo wir viele Menschen, viele Kolleginnen und Kollegen einsetzen, entdecken wir auch mehr Kriminalität.
Das Dunkelfeld können Sie ja jetzt nur vermuten. Was vermuten Sie denn da?
Also wir haben im Bereich zum Beispiel von Cybercrime haben wir ein exorbitant hohes Dunkelfeld. Wir haben können da nur von Schätzungen ausgehen. Deswegen ist es auch richtig und gut, dass wir hier, dass das BKA hier auch diese Opferbefragungen macht, dass wir hier versuchen, das Dunkelfeld auch durch wissenschaftliche begleitende Untersuchungen aufzuhellen. Das ist eben sehr wichtig, um eben auch eine politische Beratung durchzuführen, dass wir die Kriminalitätslage, so gut es geht, eben auch kennen. Und dazu ist es eben nicht ausreichend, wenn ich nur die Zahlen des letzten Jahres der Erfassung von polizeilichen Vorgängen auswerte, sondern ich muss mehr machen.
Mal drei Meldungen aus der vergangenen Woche. Eine Frau im Kreis Karlsruhe wird mit einem Messer schwer verletzt. Ein 49-Jähriger soll in Ingelfingen im Hohenlohe-Kreis seinen 18 Jahre alten Sohn mit einem Messer schwer verletzt haben. Und die Polizei hat nach einem schweren Messerangriff am Bahnhof Ludwigsburg einen Jugendlichen festgenommen. Drei Meldungen der vergangenen Woche. Dirk Peglow bei uns. Wenn Sie die Meldung hören, was geht Ihnen als Kriminalbeamter durch den Kopf?
Ja, zunächst mal, dass wir hier sehr genaue Ermittlungen führen müssen. Also das dröge Arbeiten am Tatort. Wir müssen hier bei dieser Art von Delikten natürlich auch eine strafrechtliche Einordnung machen. Haben wir hier eine gefährliche Körperverletzung? Haben wir hier ein versuchtes Tötungsdelikt? Das gilt es also in den ersten Ermittlungen bereits abzugrenzen, weil davon sind auch Zuständigkeitsfragen abhängig. Ob ich jetzt dieses Delikt im Bereich einer kriminalpolizeilichen Mordkommission bearbeite oder vielleicht sogar im Bereich der schutzpolizeilichen Ermittlungsgruppen. Das kann je nachdem, wo wir uns in Deutschland bewegen, ein Unterschied sein und ist auch, was die Ermittlungstiefe angeht, ein Unterschied. Gleichwohl zeigt das natürlich einen Trend, den wir aber noch genauer fassen müssen, dass eben es offensichtlich immer mehr zu Attacken kommt in Deutschland, wo im Rahmen von Gewaltanwendungen auch tatsächlich Messer eine Rolle spielen.
Die Statistik dazu gibt es ja bereits, denn die sagt, dass im ersten Halbjahr 2023 die Gewaltkriminalität um 17% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugenommen hat. Und genau bei diesen Messerdelikten gibt es auch einen Anstieg. Haben Sie Ursachen ausmachen können?
Also ich finde es immer sehr schwierig, da so aus dem Ärmel heraus zu sagen, das liegt jetzt daran oder daran. Wir haben meistens bei dieser Frage, wie Kriminalitätsphänomene sich entwickeln, nicht nur schwarz-weiß, sondern wir haben sehr viel Graubereiche und wir sollten das genauer untersuchen. Also die Innenministerkonferenz hat ja auch genau das gefordert, dass wir auch in der PKS, in der Erfassung dieser Straftaten eben auch den Einsatz eines Messers tatsächlich auch dann hinterlegen, dass wir überhaupt das statistische Hellfeld auch unterscheiden können. Macht jetzt jemand eine gefährliche Körperverletzung mit einem Messer oder mit einem anderen gefährlichen Gegenstand. Alleine um das zu qualifizieren, ist es wichtig und wir müssen dann in die Fälle reingehen und schauen, was sind das für Täter oder Täterinnen.
Für Bürgerinnen und Bürger ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, wie können wir unsere Straßen sicherer machen. Also seit einem Jahr gibt es die Messerverbotszone in Stuttgart. Nach einem halben Jahr war die Anzahl der Delikte auf gleichbleibendem Niveau. Haben Sie Ideen, wie gute Prävention aussehen kann?
Ja, wir müssen insbesondere bei Kindern und Jugendlichen eben die Folgen klar machen, ja, was für Verletzungen entstehen können. Wenn ich ein Messer einsetze gegen den Körper eines anderen Menschen, kann das eben auch zu tödlichen Verletzungen führen. Und ich habe das überhaupt nicht im Griff, wo ich dieses Messer reinstecke, wenn ich es denn reinstecke in einen Körper, was daran für Folgen geknüpft sind. Also wir müssen hier eine Aufklärungsarbeit machen. Wir müssen darüber nachdenken, jetzt Jugendlichen klarzumachen, dass sie sich auch anderweitig behaupten können, wenn es darum um Fragestellungen wie Ehre verletzt sein, wie Machtausübung geht, dass wir uns nicht mit körperlichen Auseinandersetzungen hier versuchen auf dem Feld zu bewegen, sondern mit einer verbalen Auseinandersetzung. Also hier ist eine verbale Stärkung auch die Frage der, wie Menschen, die das mitbekommen, darauf reagieren, dass wir also Solidarisierungseffekte haben, dass Menschen sagen, diesem Einhalt gebieten auch.
Die Statistik erfasst sowohl deutsche als auch nicht deutsche Täter, Täterinnen und Täter. Wie ist das Verhältnis da?
Die Zahlen sind, wenn man den Querschnitt der Bevölkerung, das ist bei dem Thema Straftaten begangen durch Ausländer oder Flüchtlinge, muss man immer sehen, die Anzahl der Tatverdächtigen in diesen Bereichen ist gemessen an der Anzahl der Bevölkerung immer irrelevant. Also wir haben die gleichen Anstiege in den Alterskohorten, wenn es darum geht, jetzt in bestimmten Kriminalitätsbereichen, jetzt haben wir bei den Ausländischen oder Menschen mit Migrationshintergrund dieselbe Anzahl von Straftaten wie bei Menschen, die in Deutschland geboren sind. Also man muss immer im Verhältnis zur Gesamtzahl der Menschen sehen, die ich hier versuche in der Statistik zu erfassen. Wenn ich das noch anfügen darf, natürlich müssen wir auch im Blick haben, dass wir sehr viele Menschen bei uns in Deutschland eben haben mittlerweile, nach der Flüchtlingskrise auch 2015, 2016, die aus Regionen kommen, wo es keine 110 gibt, die man wählen kann, wenn man in Not ist. Wo eben die Frage einer Selbstverteidigung, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, eben auch vielfach davon abhängig ist, dass ich mich selber eben auch wehre, unter anderem auch durch den Einsatz eines Messers. Auch darüber müssen wir sprechen. Aber es ist immer sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil ich natürlich eins vermeiden will, dass diese Wahrheiten, die man dann auch mal benennt, dazu führen, dass Menschen oder politische, sag ich mal, Fraktionen, denen ich auf gar keinen Fall Argumentationslinien bilden will, diese benutzen, um hier ausländerfeindliche Thesen aufzusetzen.
Wie ist es bei der Altersstatistik? Werden Tatverdächtige jünger?
Das stellen wir fest, dass wir tatsächlich auch eine hohe Beteiligung von jugendlichen Straftäterinnen und Straftätern haben. Das hat verschiedene Effekte, die aber auch noch genau untersucht werden müssen. Wir haben eine Corona-Pandemie hinter uns mit entsprechenden Beschränkungen, wo Jugendliche eben einfach auch nicht mehr dieses soziale Interagieren in Gruppen so gut üben konnten. Ja, das könnte eine Ursache dafür sein. Wir haben also ganz unterschiedliche Ursachen, die aber meines Erachtens eher noch mal genauer untersucht werden müssten, woran das liegt.
Dirk Peglo ist bei uns. Sie haben in der organisierten Kriminalität ermittelt, waren Leiter einer Ermittlungsgruppe, die sich mit der Bekämpfung von Bandenkriminalität befasst. Lässt sich das so sagen? Was war Ihr größter Erfolg?
Oh je, das ist schwierig. Ich glaube, der Erfolg liegt darin, dass man sehr viel Spaß an den Ermittlungsverfahren hat. Aber natürlich sind Verurteilungen auch ein Stück weit Erfolg, wenn man also so eine Tätergruppe überführt und die dann rechtskräftig verurteilt werden zu hohen Haftstrafen, ist das schon so ein Stück weit, gibt einem das Gefühl, dass man Leute aus dem Weg geräumt hat, die eben, deren Leben darin besteht, Straftaten zu begehen und die für lange Zeit das nicht mehr tun können.
So einen ganz besonderen Fall haben Sie nicht im Kopf?
Ein Rauschgiftverfahren, also wo wir damals, ich meine, darüber lacht man heute, 15 Kilo Kokain sichergestellt haben aus Kolumbien und hier in Deutschland 5 Personen festgenommen haben, die die Einfuhr organisiert haben. Im Zuge der kryptierten Kommunikation und der damit im Zusammenhang stehenden Verfahren würde man über 15 Kilo heute müde lächeln.
Okay.
Das war 97.
Ja. Und wie viel Kilo sind heute Usus?
Also wir haben mittlerweile Ermittlungsverfahren, wo wir im dreistelligen Kilobereich anfangen, Kokain. Und wir stellen ja mittlerweile Mengen auch sicher, wenn Sie sehen, dass am Hamburger Hafen 11 Tonnen Kokain sichergestellt werden, aber in keiner deutschen Großstadt es kein Kokain mehr gibt im Nachgang oder der Preis sich in irgendeiner Form verändert, weil es irgendwie eine Knappheit gibt, dann können Sie ungefähr sehen, was tatsächlich an Rauschgift im Umlauf ist.
Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte vorgeschlagen, Mitglieder von kriminellen Vereinigungen schon vor einer strafrechtlichen Verurteilung auszuweisen. Juristisch das Ganze sehr komplex. Teilweise wurde es als verfassungswidrig benannt. Zeigt so ein Vorschlag nicht, wie verzweifelt die Politik inzwischen bei der Bekämpfung von Clan-Kriminalität ist?
Naja, man muss jetzt zu diesen Vorschlägen, die damals auch medial sehr verbreitet worden sind, sagen, dass in diesem ganzen Papier, was ja aus einer Ministerpräsidentin- und Ministerpräsidentenkonferenz resultiert, nicht einmal das Wort Clankriminalität drinsteht. Also hier ging es um Vorschläge, wie man möglicherweise bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Aufenthaltsgesetz eben Bestimmungen ergänzt, dass man die Mitgliedschaft und die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung mit reinnimmt. Aber das hat nichts mit Clankriminalität zu tun. Es hatte auch so, wie es damals medial veröffentlicht worden ist, nichts damit zu tun, dass wir Menschen deswegen abschieben oder aufenthaltsbeendende Maßnahmen beginnen, weil sie einen bestimmten Namen tragen. Das ist völliger Wahnsinn und das ist auch verfassungsrechtlich nicht zulässig. Gott sei Dank ist es so. Wir haben also keine Sippenhaft, die da in irgendeiner Form. Und wie gesagt, nochmal, es ging in diesem Papier nicht um Clankriminalität.
Wobei Nancy Faeser das ja durchaus in der Öffentlichkeit so hat stehen lassen. Sie hat es nie korrigiert.
Ich weiß nicht, ob es an der schlechten Pressearbeit, ich würde nicht sagen, es liegt an der schlechten Informiertheit der Ministerin, sondern ich glaube, das ist damals medial einfach verrutscht, diese ganze Geschichte. Und wir haben es ja versucht, oder die Öffentlichkeit hat ja dann auch im Nachgang eben Gelegenheit gehabt, durch verschiedene Expertinnen und Experten, das ein bisschen genauer auseinanderzunehmen, dass es eben nicht um Clankriminalität geht.
Wenn wir jetzt aber dennoch bei dem Thema Clankriminalität bleiben, denn es ist ein großes Thema und Zivilfahnder sagen, die Strukturen der Clans, sie sind so, dass die Polizei mit ihren Mitteln gar keine Chance gegen die Clans hat. Das klingt doch schon so, als sei man machtlos.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Also wir müssen, glaube ich, bei dem Thema Clankriminalität müssen wir erstmal schauen, wie ist denn die Definition, um was geht es überhaupt? Von welchem Phänomen sprechen wir? Und dann müssen wir sehen, wie findet das seinen Niederschlag in der Hellfeldkriminalität, also in der Erfassung. Wenn wir jetzt als Beispiel den OK-Lagebericht nehmen, das OK-Lagebild, was jedes Jahr rausgegeben wird, dann
OK heißt?
Organisierte Kriminalität, wo also im Prinzip die Straftaten, die wir im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität ermittelt haben, die aufgegliedert werden, dann spielt dort bei 600, ich glaube 22 waren wir, reden wir von 639 OK-Verfahren, die in Deutschland geführt worden sind, von denen waren 46 im Bereich der Clankriminalität, konnten der Clankriminalität zugeordnet werden. Das sind 7%, also 7% der Hellfeld organisierten Kriminalität haben einen Bezug zu Clan-Kriminalität. Also wir müssen schon ein bisschen das Phänomen einordnen und nicht alles, was organisiert ist, also nicht jede Form von Clan-Kriminalität ist zugleich organisierte Kriminalität. Wir haben gerade im Bereich der Clan-Kriminalität ganz viele Straftaten, die weit, weit unterhalb dessen sind, was wir unter OK verstehen, sogar teilweise im Bereich von Ordnungswidrigkeiten. Also wir müssen da schon sehr genau hinschauen, wenn wir über Clan-Kriminalität sprechen.
Dennoch lässt sich das ja nicht schönreden und es gibt Familienangehörige von Clans, die bei der Berliner Polizei seien. Das seien zwar Einzelfälle, aber dennoch, wie kann sich eine Polizei da so täuschen lassen?
Also diese Fälle, die immer wieder mal ventiliert werden, wo angeblich Unterwanderungen von Behörden irgendwie passieren. Ich bin mir sehr sicher, dass die Berliner Polizei ein Einstellungsauswahlverfahren hat, was sehr genau draufschaut, was auch kriminelle Vorerfahrungen von den Bewerberinnen und Bewerbern. Das machen wir standardisiert. Wir machen mittlerweile auch Abfragen unserer Bewerberinnen und Bewerber bei den Verfassungsschutzbehörden. Also, und dann ist ja im laufenden Dienst es auch so, dass wir dann mit diesen Kolleginnen, wenn sie denn einen solchen Namen tragen, heißt es ja nicht, dass sie kriminell sind. Das muss man eben bei Clankriminalität auch sagen. Dass nicht es heißt oder nicht, dass es nicht zulässig ist zu sagen, wenn jemand einen Namen trägt, einen der bekannten Clan-Namen, dass es automatisch so ist, dass er kriminell oder sie kriminell ist. Es gibt eben auch innerhalb dieser Clan-Strukturen, ja, gibt es eben auch ganz große Teile, die eben nicht kriminell sind. Das muss auch dazu gesagt werden. Natürlich, was nicht heißt, dass wir mit denen, die kriminell sind, nicht erhebliche Probleme haben, die wir angehen müssen.
Vielleicht nehmen wir mal so ein Problem. Es gibt immer wieder ist die Rede von No-Go-Areas, Brennpunkten, in denen personell schwach besetzte Polizeistreifen sich ganzen Gangs von bis zu 70 Personen gegenübersehen, die es dann auf eine Machtprobe ankommen lassen. Welchen Handlungsspielraum hat die Polizei da überhaupt?
Die Polizei muss natürlich hier Stärke zeigen. Es kann nicht sein, dass wir, wenn wir eine Verkehrskontrolle machen von einem Fahrzeug, wo möglicherweise Menschen drin sitzen, die einem solchen Clan angehören, wenn wir bei dem Wort bleiben, und dann eben eine Tumultlage irgendwie produziert wird, weil eben weitere Familienmitglieder hinzukommen, die dann diese polizeiliche Maßnahme stören, kann es nicht sein, dass wir uns dann zurückziehen. Also der öffentliche Raum, das Gewaltmonopol liegt eben bei den Strafverfolgungsbehörden, bei der Polizei. Und wenn wir da nur einen Schritt zurückgehen, ist das für die Menschen, um die es hier geht, natürlich wieder eine Stärkung ihres Familienverbundes. Und es ist eben auch leider so, dass zumindest die kriminellen Strukturen innerhalb von Clanfamilien, von Großfamilien eben, die unser deutsches Wertesystem komplett ablehnen, auch dass die Strafverfolgungsbehörden komplett ablehnen. Und hier gilt es, Stärke zu zeigen auf der Straße. Das ist das eine, was Herr Reul gerne mit Politik der tausend Nadelstiche, also Kontrollen von Shisha-Bars und ähnliches.
Innenminister
von Nordrhein-Westfalen. Und auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass wir dann hinten raus Ermittlungspersonal haben, was diese Verfahren führt. Und da mangelt es eben bundesweit noch ganz erheblich. Wir brauchen hier einfach kompetente Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei, die diese Kontrollmaßnahmen, aus denen ja Ermittlungsverfahren resultieren, dann weiter bearbeiten mit einer entsprechenden Personenkenntnis, auch der Zusammenhänge von Familien möglicherweise, die kriminell, also kriminellen Angehörigen von Clans. Und da fehlt es bundesweit nach wie vor eben ganz erheblich.
Die Zahl tätlicher Übergriffe auf Polizistinnen und Polizisten hat nach der vergangenen Statistik um 11% zugenommen. Dirk Peglow bei uns in SWRs Leute, was haben Sie denn da als Bund deutscher Kriminalbeamter unternommen?
Ja, wir können zunächst mal wenig unternehmen. Wir können nur darauf hinweisen, dass natürlich polizeiliches Handeln und auch Gewalt gegen Polizeibeamte eben Gegenstand von Untersuchungen sein muss, aber auch Gegenstand von Ermittlungsverfahren und Bestrafungen. Und unser Wunsch ist es, dass hier eben auch mal seitens der Gerichte, man ist immer vorsichtig mit einer Gerichtsschelte, aber dass man natürlich auch hier den oberen Strafrahmen auch mal ausreizt. Und wir haben es auch begrüßt, dass auch entsprechende Gesetzesinitiativen erfolgt sind, die eingezogen worden sind, 2017 glaube ich, dass man auch den tätlichen Angriff auf Polizeibeamte eben bestraft hat. Vorher war es immer nur strafbar, wenn ein Polizeibeamter eine Ermittlungshandlung vornimmt und dann ein Widerstand geleistet wird gegen diese Ermittlungshandlung. Und mit dieser Gesetzesinitiative war eben auch das Beschmeißen eines Funkwagens mit einer Flasche bei der Vorbeifahrt ist dann eben unter Strafe gestellt worden.
Was sind denn die Ursachen dafür? Haben Sie die ausgemacht, dass man gleich an die Wurzel gehen kann?
Also der Großteil der Übergriffe oder der Angriffe gegen Polizeibeamte lässt sich im Prinzip reduzieren auf männliche Heranwachsende, die alkoholisiert sind. So, das heißt, wir haben immer in Konfliktsituationen bei einer polizeilichen Kontrollmaßnahme in einem Kneipenviertel in einer deutschen Großstadt haben wir es eben sehr häufig mit alkoholisierten Personen, mit Männern zu tun, die dann im Laufe dieser Kontrollmaßnahme meinen, sie müssen gegen die Einsatzkräfte vorgehen. Deswegen sind so Fragestellungen wie Bodycams und so weiter sehr wichtig, weil genau diese Dinge dazu dienen, auch möglicherweise präventiv erst gar keinen Konflikt hochkommen zu lassen. Strafe, das haben wir als BDK damals ein bisschen kritischer gesehen, dass wir gesagt haben, die Konfliktsituationen, wo Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte angegriffen werden, entstehen ja aus einer spontanen Situation heraus. Und es ist wenig nachvollziehbar, dass die Menschen dann in dieser spontanen Situation, in diesem Konflikt, den sie jetzt eingehen wollen, kurz drüber nachdenken, wie die Strafandrohung denn jetzt sein wird. Das ist eher auszuschließen. Insofern muss man dann schon genau hinschauen, ob jetzt eine Erhöhung eines Strafmaßes wirklich die Konsequenz hat, dass Täterinnen und Täter sich dann anders verhalten. Also, dass es zu weniger Konfliktsituationen kommt. Und wir haben natürlich auch in der Vergangenheit sehr viele Demonstrationen gehabt, also im Zuge der Corona-Pandemie. Natürlich kam es da auch zu sehr vielen Übergriffen auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte durch Menschen, die überhaupt keinem linksextremen oder irgendwie gearteten, gewaltbereiten Potenzial zuzuordnen waren, sondern ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die plötzlich gegen Einsatzkräfte vorgegangen sind. Und das gilt es auch zu bewerten. Das natürlich kommt hinzu, dass ein Anstieg der Zahlen auch gerade während der Corona-Demonstrationen eben hier auch eben feststellbar war.
Gucken wir auf die andere Seite. Es gab rechtsextreme Chatgruppen bei der hessischen Polizei. Es gibt Gewalt, die von der Polizei ausgeht. In Mannheim-Schönau wurde ein 49-jähriger Mann Ende vergangenen Jahres bei einem Polizeieinsatz getötet. Er hatte zuvor die Beamten mit einem Messer bedroht. Vor dem Mannheimer Landgericht müssen sich zwei Polizisten verantworten, die im Mai 22 durch einen gewaltsamen Polizeieinsatz den Tod eines psychisch kranken Mannes verschuldet haben sollen. Wie lässt sich sowas erklären?
Sowas lässt sich nur erklären, genau, wenn man die Akten kennt. Und ich kenne von keinem dieser Fälle die Akten. Insofern finde es immer sehr schwierig, wenn wir eine polizeiliche Einsatzmaßnahme zur Kenntnis nehmen in der Öffentlichkeit, wenn darüber berichtet wird, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte die Schusswaffe eingesetzt haben und dann es sehr schnell dazu kommt, dass plötzlich Expertinnen und Experten sich dazu melden und genau wissen, wie das jetzt zu bewerten ist. Also ich als Kriminalbeamter sage dann immer, der Blick in die Akte ist erforderlich. Ich muss den Tatort bewerten können. Ich muss die Aussage der Zeugin, der eingesetzten Beamtinnen und Beamten haben, um einen solchen Fall zu bewerten. Die Grundlage ist aber, dass wir als Polizei natürlich das Gewaltmonopol haben. Das heißt, unsere Arbeit ist zwangsläufig damit verbunden, dass wir in Situationen eben Gewalt anwenden.
Vielleicht lässt sich da ja bei dem Lösungsansatz eine Lösung finden. Denn es gab dann die Forderung nach Tasern, also Elektroschocks. Und Polizisten im Streifendienst in Baden-Württemberg sind damit nicht ausgestattet. In Rheinland-Pfalz schon. Haben Sie Erkenntnisse, ob das vielleicht eine Lösung wäre?
Also ich komme aus Hessen, wir haben in Hessen auch Taser im Einsatz, in Teilbereichen der Polizei, soll jetzt ausgeweitet werden, weil der Taser natürlich ein, sag ich mal, weniger folgenreiches Einsatzmittel ist, wie jetzt der Einsatz einer Schusswaffe. Ich habe ja, wenn ich Gewalt anwende, ja, dann muss ich natürlich immer eine Abwägung machen. Ist die Maßnahme, die Gewaltanwendung, also der körperliche Zwang, den ich ausübe, welches Mittel ich einsetze, ist das verhältnismäßig, angemessen, geeignet, erforderlich? Das ist immer die Prüfung, die wir machen müssen. Und dafür haben wir Sekundenbruchteile manchmal nur zur Verfügung. Wenn ich eine Einsatzsituation habe, wo mich ein Mensch mit einem Messer angreift, dann ist selbst der Einsatz der Schusswaffe nur dann erfolgversprechend, wenn ich einen gewissen Abstand habe. Das heißt, es wird vielfach auch in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzt, was für Abstände wir brauchen, um uns überhaupt noch eines Angriffes mit einem Messer, mit der Schusswaffe zu erwehren. Und wenn wir einen Taser haben, haben wir eben hier eine Distanz, also auf eine gewisse Distanz eine Möglichkeit, auf Personen einzuwirken, ohne die Schusswaffe einzusetzen, also ein milderes Mittel anzuwenden. Deswegen absolut wichtig, diesen Taser zu bekommen. Auf jeden Fall.
Seit dem Beginn des Kriegs in Nahost fühlen sich Jüdinnen und Juden in Deutschland zunehmend bedroht. Die Zahl der Anfeindungen und Straftaten ist seit dem Überfall der Hamas gestiegen. In den ersten 3 Wochen danach gab es allein 2000 Straftaten, laut Bundeskriminalamt. Dirk Peglow bei uns. Wie kann denn die Polizei da deeskalierend einwirken?
Also wir müssen haben wir das Demonstrationsgeschehen, was wir zu begleiten haben, dass wir dort auch massiv einschreiten, wenn hier eben entsprechende Dinge skandiert werden, die eben das Existenzrecht von Israel angreifen. Das sind Straftaten, die zu ermitteln sind. Und hier müssen wir Kräfte ranziehen, die in diesem Demonstrationszug eben dafür sorgen, dass diese Straftaten verfolgt werden, dass die Menschen, die diese Straftaten begehen, festgenommen werden und überführt werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir als Polizei eben Personal eben auch dafür zur Verfügung haben müssen, die dann eben im Bereich dieser Form von politisch motivierter Kriminalität eben auch ermitteln. Und das nächste ist natürlich das, was Frau Bundesinnenministerin Faeser gemacht hat, ein Hamas-Betätigungsverbot und dann eben auch wir, die wir dann aufgefordert sind, in den speziellen Bereichen dann auch entsprechende Ermittlungen zu führen, auch was das Vermögen angeht, dieser Unterstützungsorganisation. Auch hier muss umfangreich mit einer hohen kriminalpolizeilichen Expertise auch ermittelt werden.
Ich höre immer raus, mehr Ermittler, dann höre ich gleichzeitig, Personal fehlt. Also irgendwie ein Teufelskreis.
Ja, es ist leider eine ziemlich tröge Forderung eines Vorsitzenden einer Berufsvertretung und einer Polizeigewerkschaft. Aber das ist am Ende des Tages leider Gottes die Realität, dass wir insbesondere im Bereich der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu wenig Personal haben. Und dass die Kriminalitätsphänomene in den letzten Jahren natürlich massiv zugenommen haben. Bekannte Phänomene haben sich verbessert. Wenn ich nun mal diese ganze Form der kryptierten Kommunikation nehme, da sind 4000 Ermittlungsverfahren, die derzeit zu führen sind, mit einem hohen personellen Aufwand, wo wir aber auch Expertise brauchen. Und wir brauchen gut ausgebildete Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte in Deutschland und haben leider Gottes immer noch in den wenigsten Bundesländern eine spezialisierte Ausbildung auch dieser Kolleginnen und Kollegen. In den allermeisten Bundesländern fahren die Leute erstmal Funkwagen, bevor sie irgendwann sich entscheiden, zur Kriminalpolizei zu wechseln. Und da haben wir ein riesen Attraktivitätsproblem.
Was wäre denn die schnellste Maßnahme? Mehr Gehalt?
Also mehr Gehalt ist so eine platte Forderung. Ich glaube, das sind viele Dinge, die zusammenkommen. Wir müssen über Attraktivität des Polizeiberufes an sich sprechen. Wir haben nach wie vor eben in vielen Bundesländern ein Riesenproblem, die Einstellungszahlen, die wir gerne hätten, auch zu erfüllen. Wir haben nach wie vor eine ganze Menge von Bewerberinnen und Bewerbern, aber wir haben auch eine hohe Auswahl. Also wenn Sie in Hessen gibt es so eine Faustformel, da können Sie sagen, im Prinzip bei 5.000 bis 6.000 Bewerberinnen kommen 500 überhaupt nur in Frage, um eben zugelassen zu werden für das Verfahren, für das Auswahlverfahren. Und da fallen noch eine ganze Menge bei raus. Daran können Sie sehen, wie schwierig es ist, Personal überhaupt zu rekrutieren. Und das ist eben in vielen Bundesländern genau dasselbe. Wir haben einerseits, wie gesagt, ein Attraktivitätsproblem innerhalb des Polizeiberufs an sich, aber nochmal ein Besonderes auch, was die kriminalpolizeiliche Arbeit angeht, weil sie verdienen einfach weniger Geld, wenn sie jetzt bei der Kripo arbeiten. Wenn sie im Schichtdienst sind, auf einem Revier, sind das im Schnitt so 300, 350 Euro im Monat, die ein Mensch weniger in der Tasche hat, was natürlich in der Entscheidung dafür, gehe ich zur Kripo oder nicht, natürlich eine Rolle spielt, klar, weil die Städte natürlich, Mieten und Ähnliches, die Kosten sind sehr hoch und bei jungen Menschen sind 300 Euro eben eine klare Ursache dafür zu sagen, ich gehe eben nicht zur Kripo.
Jetzt wollten wir auch über die Statistik über politisch motivierte Kriminalität sprechen. Allerdings haben sich die Straftaten mehr als verdreifacht, die sich weder dem rechten noch dem linken politischen Spektrum zuordnen lassen. Was sind das denn für Straftaten?
Na, die Zuordnung, das sprechen wir vom kriminalpolizeilichen Meldedienst, politisch motivierter Kriminalität. Da haben wir ja verschiedene Formen. Wir haben politisch motivierte Kriminalität links, rechts. Dann haben wir ausländische Ideologie, wir haben religiöse Ideologie und wir haben nicht zuzuordnen. Wir haben eben vielfach das Problem, dass wir Straftaten haben, wo wir nicht klar sagen können, dass eins der Kriterien, die ich eben genannt habe, eben hier zutreffend ist. Wenn Sie das Thema Antisemitismus nehmen, kann Antisemitismus in allen Bereichen der Einordnung politisch motivierter Kriminalität eben zu finden sein. Wir haben antisemitische Straftaten natürlich in der ganz überwiegenden Anzahl im rechtsextremen Milieu. Wir haben aber auch ungefähr genauso eine hohe Befassung von antisemitischen Straftaten im Zuge im Bereich des islamistischen Milieus. Also wo wir von einer religiösen, also ein ganz anderes Zuordnungskriterium für politisch motivierte Kriminalität.
Wenn jetzt bei den Protesten der Landwirte, wie in Biberach, an einem Begleitfahrzeug des Landwirtschaftsministers eine Scheibe eingeschlagen wird, worunter fällt das?
Wenn Sie den Beschuldigten nicht dazu vernehmen können, dann müssen Sie es erstmal einordnen unter nicht zuzuordnen, weil Sie nicht wissen, was für eine Motivation, aus welchem politischen Spektrum heraus er diese Motivation eben hatte, die Scheibe einzuschmeißen. Das ist zunächst mal eine Sachbeschädigung. Aber weil es eben hier sich um eine Person handelt, nämlich eine Person des öffentlichen Interesses, einen Minister, werten wir das als politisch motivierte Kriminalität. Also das ist ja auch ein Merkmal, wo wir sagen, es gibt einmal die Straftat, dass Sie ein Hakenkreuz irgendwo hinmalen, dann ist das eben die Verwendung verfassungsfeindlicher Organisation. Das ist ein Straftatbestand per se schon. Das kann natürlich motiviert sein aus den unterschiedlichsten Erwägungen heraus. Es kann aber auch genauso von Interesse sein, das Opfer an sich zu bewerten als Merkmal dafür, dass es eine politisch motivierte Straftat ist. Und da sind die Grundlagen eben die sexuelle Orientierung, das kann sein die Herkunft, die Nationalität, das kann die politische Einstellung sein, unterschiedlich. Und beim Minister ist es dann in der Form zu werten. Aber man weiß halt nicht, ist es jetzt links motiviert, rechts motiviert. Am Ende des Tages muss es ermittelt werden.
9 von 10 Unternehmen werden Opfer von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage. Dirk Peglow bei uns in SWR1. Leute, Cyberattacken nehmen stetig zu. Wie fit ist denn die Polizei in der Bekämpfung von Cyberkriminalität? Sie lachen jetzt gerade.
Ich muss leider lachen, ja, weil mir fällt dann immer ein, dass wir, glaube ich, vor 15 oder 20 Jahren noch unsere IT-Spezialistinnen und Spezialisten waren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die länger als ein halbes Jahr die Computerbild abonniert hatten. Da sind wir Gott sei Dank weit drüber hinweg. Wir haben mittlerweile schon externe Expertise, kaufen wir uns ein. Das heißt, wir haben gelernt, dass wir als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, wenn wir mit diesem Bereich der Cyberkriminalität umgehen wollen, dass wir neben der Ermittlungskomponente natürlich eine fachliche Komponente benötigen. Und die können wir nicht selber uns aneignen, sondern hier brauchen wir externe Expertinnen und Experten. Die versuchen wir allenthalben sehr flächendeckend einzustellen. Allerdings bezahlen wir sie nicht richtig. Das heißt, wir holen uns Menschen, die Informatik studiert haben oder die Datenanalysten sich nennen, Datenforensiker, IT-Forensiker, holen wir uns mit einer Bezahlung, die, sag ich mal, in der freien Wirtschaft nur ein müdes Lächeln hervortun würde, und stellen dann fest, dass viele dieser Menschen, die bei uns anfangen, die dieses Auswahlverfahren dann bestehen, dass die dann nach 2-3 Jahren Expertise in einer forensischen Umgebung, in einer Ermittlungsbehörde, dann plötzlich abwandern zu anderen Anbietern, die eben dann mehr Geld zahlen. Und das ist ärgerlich. Wir sind angewiesen, wir können diesen Bereich der Cyberkriminalität, aber auch der Bearbeitung von Datenträgern, Massendaten. Also wir haben ja Massendaten in vielen, vielen Ermittlungsbereichen. Wir sind dringend auf die angewiesen. Wir müssen sie aber auch ordentlich bezahlen.
Denn die Bedrohung sei so hoch wie nie zuvor, sagt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Was sind denn so die gängigsten Strategien? Also ganze Kommunen werden ja durch Angriffe lahmgelegt.
Ja, wir haben diese Frage der Angriffe auf kritische Infrastrukturen. Das ist ein Riesenproblem. Wenn Sie so ein Krankenhaus lahmlegen, hat das Konsequenzen für die Menschen, die dort vielleicht auch intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Wir haben in den Bundesländern, in den Landeskriminalämtern in aller Regel Single Point of Contacts eingerichtet, die quasi für die Firmen auch ansprechbar sind, wenn es zu entsprechenden Angriffen kommt. Die Frequentierung ist natürlich, es ist natürlich für ein großes Unternehmen auch ein Stück weit immer schwierig, mit Strafverfolgungsbehörden umzugehen, wenn dann entsprechende Ermittlungen geführt werden. Auch die Frage der Bezahlung von entsprechenden Erpressungsgeldern, die Unternehmen gleich mit Sicherheit auch in hoher Summe zahlen, um eben einfach wieder handlungsfähig zu werden. Das sind Dinge, über die wir reden müssen, über die reden wir aber auch. Aber wie gesagt, die Kompetenzen müssen wir haben. Und die Bedrohung ist so hoch, aber leider Gottes ist unser Hellfeld, also das, was wir wissen von der Bedrohung durch Cyberkriminalität, ist relativ gering.
Jetzt nimmt die KI zu, Chatbots, Deepfakes werden immer professioneller. Es ist schwer, also manipulierte Bilder oder Videos überhaupt auszumachen. Bietet die künstliche Intelligenz vielleicht auf der anderen Seite auch Chancen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität?
Also die künstliche Intelligenz bietet Chancen generell bei der Polizeiarbeit. Also wir müssen dringend, oder wir machen das in Teilen ja schon, uns damit auseinandersetzen, welche Use Cases haben wir, wo wir KI einsetzen können in der polizeilichen Sachbearbeitung. Der Weg kann nur darüber gehen. Also ich bin kein Freund davon, jetzt noch darüber zu diskutieren, hochethische, hochpolitische Debatten zu führen darüber, ob wir KI bei der Polizei, bei den Strafverfolgungsbehörden einsetzen, sondern die Diskussion kann eigentlich nur noch darum gehen, wie, in welchen Bereichen und wie schnell kriegen wir das hin.
Wobei die Ethik natürlich ein Thema ist, über das man reden muss.
Das mag sein, bloß wir sind, glaube ich, an dem Punkt vorbei, dass wir, also ich glaube nicht, dass wir uns als Polizei oder Strafverfolgungsbehörden generell sich dem entziehen können, dass wir sagen, wir wollen weiterhin oldschool-mäßig Dinge abarbeiten, händisch einsehen, wir wollen Datenträger, die wir sicherstellen, irgendwie händisch durchsuchen. Das ist unmöglich. Wir benötigen Tools, das muss nicht immer KI, das kann auch andere Arten von IT-Tools sein. Wir benötigen technische Anwendungen, die uns die Arbeit, die Masse, mit der wir gerade im Bereich der IT-Forensik zu tun haben, die uns helfen, diese Masse zu bewältigen, um eben dann auch erfolgreich die Ermittlungsverfahren zu Ende zu führen. Das ist unmöglich, das noch mit Mann oder Frau Kraft irgendwie hinzukriegen. Und nochmal, wir brauchen da aber auch externe Spezialistinnen und Spezialisten, die aber entsprechend bezahlt werden müssen, damit sie bei uns bleiben.
Als der Bundestag am Freitag die umstrittene Cannabis-Freigabe beschlossen hatte, Dirk Peglow bei uns in SWR1, Leute, wissen Sie noch, was da Ihr erster Gedanke war?
Dass es nicht möglich sein wird, am 2. April legal Cannabis zu besorgen. Das war mein erster Gedanke, weil
die Clubs noch gar nicht existieren.
Es gibt, also die Clubs werden ab 1. Juli zulässig sein und legal kann keiner dann ab dem 1. April ja schon verfügbares Material aus der häuslichen Aufzucht haben. Also war mein erster Gedanke, und der trifft auch das gesamte Gesetz, dass im Grunde das eine sehr gute Förderung des illegalen Drogenhandels ist. Denn wir werden auf jeden Fall vom 1. April bis zum 1. Juli werden wir nur illegale Rauschgifthändler haben, die sag ich mal, mit 24,8 Gramm durch die Straßen rennen und ihr Material verkaufen.
Also das sind die Bedenken, die die Polizei hat. Wir haben im Herbst eine Sendung gemacht mit einem Suchtforscher aus Kanada. Und dort gibt es Cannabis seit 5 Jahren legal zu kaufen. Zwischenfazit, der illegale Handel mit Cannabis ist durch die Freigabe deutlich geschrumpft. Und allerdings kamen mehr Menschen wegen Cannabis in Notaufnahmen und Krankenhäuser. Also Kanada würde ihre Befürchtung entkräften.
Also ich finde es immer schwierig, weil es gibt so viele Studien aus den Ländern, die Cannabis schon länger in Abgabe stellen. Also das haben wir ja in Deutschland nicht, sondern in Kanada gibt es ja Geschäfte, wo wir lizenziertes Material verkaufen oder wo lizenziertes Material verkauft wird. Und es gibt komischerweise sehr viele Studien aus demselben Land, die aber gegenteilige Ergebnisse liefern.
Das ist immer so das Schwierige mit den Studien.
Genau, das ist immer so schwierig. Wer hat die in Auftrag gegeben? Wie ist das Studiendesign und so weiter? Deswegen bin ich da etwas verhalten. Ich hätte mir eigentlich gewünscht oder wünsche mir immer noch, dass wir im Grunde genommen das, was die Bundesregierung jetzt als zweiten Schritt, als zweite Säule hat, nämlich das in Modellversuchen, in Abgabestellen einzurichten, also lizenzierte Geschäfte, lizenziertes Material, dass man das vorgezogen hätte und nicht die Produktion in die Hände von, sag ich mal, vereinsrechtlich organisierten Menschen gibt oder in die Privathaushalte verlegt.
Haben Sie eine Idee, warum man das nicht von vornherein mitgedacht hat?
Naja, mitgedacht ist es ja worden. Man hat ja versucht, also eigentlich ist ja der Gesetzentwurf, den wir jetzt haben, oder das Gesetz, was wir jetzt haben, hat ja mit dem, was im Koalitionsvertrag der derzeitigen Regierung drinsteht, eigentlich nur noch ganz wenig zu tun. Denn da steht ja drin, wir werden die Abgabe von Genuss-Cannabis in Abgabestellen möglich machen. Und das war auf dem Weg, sag ich mal, dieses Vorhaben umzusetzen, hat man festgestellt, dass es eben entsprechende EU-Richtlinien gibt oder UN-Richtlinien gibt, die Bundesrepublik auch ratifiziert hat und dass die möglicherweise einer flächendeckenden Freigabe von Cannabis in Läden entgegenstehen. Und deswegen hat man jetzt einen anderen Weg eingeschlagen und hat versucht, weil man das unbedingt umsetzen wollte. Es scheint ja offensichtlich bei allen Problemen, die wir momentan in Deutschland haben, scheint es ein Prestigeobjekt der Koalition zu sein. Und man hat dann jetzt einen Gesetzentwurf gestrickt, der aus unserer Sicht als Bund Deutscher Kriminalbeamter eben nicht umzusetzen sein wird, der dazu führen wird, also weder dazu führen wird, dass ein Schwarzmarkt ausgetrocknet wird, noch der Jugendschutz ordentlich abgebildet wird und schon gar nicht eine Erleichterung für die Strafverfolgungsbehörden sein wird.
Also die Polizeigewerkschaft, die hatte sich auch dazu geäußert und hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen, weil damit die Botschaft ausgesendet würde, der Konsum von Drogen sei nicht so schlimm. Aber da müsste man doch streng genommen beim Alkohol das genauso sehen.
Ja, also dieser Vergleich wird natürlich sehr oft herangezogen. Wir haben in Deutschland Alkohol verfügbar, so viel wie man möchte, in allen möglichen Varianten, die möglich sind, mit einer entsprechenden Industrie, die da sehr im Bereich des Lobbyismus und mehr möglicherweise dafür sorgt, dass das auch weiterhin so sein wird. Aber das heißt ja nicht, dass ich die nächste Droge, Alkohol ist eine Droge, wenn man sie zu viel nimmt, die nächste Droge auch mit einem schlecht gemachten Gesetz freigebe. Und das ist hier der Fall. Also wir dürfen natürlich nicht verkennen, und das ist natürlich beim Alkohol auch so, dass der Genuss von Cannabis gerade in der Adoleszenz, gerade bis auch zu 25 Jahren eben zu erheblichen gesundheitlichen Schwierigkeiten führen kann, eben ganz viele Risiken birgt. Und das, was Sie eben gesagt haben zu dem Menschen, den Sie aus Kanada als Gast in der Sendung hatten, das können wir ja jetzt schon auch in Deutschland feststellen, dass die Anzahl der Menschen, die intensivmedizinisch auch aufgenommen werden müssen in entsprechenden Krankenhäusern durch Cannabisschädigungen, dass die eben ansteigt. Und es steht zu vermuten, dass das weiterhin so sein wird.
Sind Sie eigentlich Fußballfan?
Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe in meinem Leben 4 Fußballspiele gesehen, da stand ich mit dem Rücken zum Spielfeld und hatte einen Helm auf.
Okay, jetzt bereitet sich die Polizei aktuell auf die Fußball-EM vor. Sie können aber ganz bestimmt sagen, wie da die Vorbereitung aussieht.
Also wir sind in Vorbereitungsstäben, so nennen wir das, schon seit geraumer Zeit. Versuchen natürlich, polizeiliche Maßnahmen zu strukturieren, Führungsstäbe zu besetzen, uns mit den örtlichen Gegebenheiten, wo die Spieler ausgetragen werden, zu befassen. Also hier wird ein enormer Kräfteansatz und es ist auch in Teilen so eine Art Urlaubs- und Dienstfreisperre schon eingerichtet. Wir wissen also ganz genau, dass wir ab dem Start der EM eben in ganz erhebliche Teile der Kollegenschaft eben im Dienst haben müssen.
Mit Protesten haben Fans den Einstieg von Investoren bei der DFL verhindert. Spiele mussten teilweise vorzeitig beendet werden, haben wir jetzt die vergangenen Wochen erlebt. Worauf stellen Sie sich jetzt bei der EM ein?
Also ich muss offen einräumen, dass ich in diesem Vorbereitungsgeschäft nicht so richtig drin bin. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mich für Fußball nicht so sehr interessiere. Und es auch also aus der kriminalpolizeilichen Sichtweise heraus müssen wir natürlich die einzurichtenden Gefangenen sammeln stellen, so nennen wir das. Wenn es also zu Straftaten kommt, dann kommt es zu Festnahmen. Und dann sind diese Festnahmen in aller Regel durch kriminalpolizeiliche Einsatzkräfte abzuarbeiten. Das ist eine Sache, wo wir uns kriminalpolizeilich darauf vorbereiten. Ansonsten werden natürlich auch wieder Fragestellungen, wie wir dann auch die Justiz mit an Bord haben bei den Spielen, dass also justizielle Entscheidungen, Haftentscheidungen sehr schnell getroffen werden. Also hier sind wir in der Vorbereitung und ich denke, das läuft auch derzeit nach meiner Wahrnehmung jedenfalls sehr professionell, wie das eben auch in diesen polizeilichen Einsatzmanagement-Ebenen auch eigentlich auch in geübter und guter Praxis eben schon lange der Fall ist.
Der Dachverband der Fanhilfen kritisiert die Polizei und meint, allein beim Münchner Oktoberfest, da würden mehr Menschen verletzt als bei den Spielen von der ersten bis zur dritten Liga insgesamt pro Saison. Berichte über angeblich wachsende Gewalt im Stadion würden durch subjektive Betrachtung der Polizei gefüttert. Können Sie die Kritik nachvollziehen?
Also ich weiß, dass wir jetzt gerade, weil wir ich komme aus Frankfurt, in Frankfurt eine Ausschreitung oder Ausschreitungen hatten anlässlich eines Spieles der Eintracht, wo wir, glaube ich, in der Polizeiorganisation jetzt mit einem sehr, sehr hohen Aufwand im Rahmen einer besonderen Ermittlungsorganisation wir hier versuchen, das aufzuklären und zwar in alle Richtungen. Und so ist polizeiliches Arbeiten eigentlich immer. Also wenn wir in Demonstrationsgeschehen eben Verdachtslagen haben oder Äußerungen von Betroffenen, dass Polizeigewalt oder Polizei hier nicht rechtmäßig gearbeitet hat, dann ist es immer so, dass wir im Rahmen der Ermittlungsorganisation hier natürlich auch in diese Richtungen ermitteln und feststellen wollen, ist das so oder ist das eben nicht. Nach allem, was ich von Frankfurt weiß, kann man sagen, dass hier der Startschuss für Gewaltanwendungen gegen Einsatzkräfte ganz klar motiviert war durch die Fans und nicht durch die Polizei.
Vielleicht können Sie da uns noch mehr Einblicke in die Arbeit geben, denn allein in der Hinrunde hätte die Polizei aufgrund von Kleinigkeiten oder mangelhafter Kommunikation mit den Fans bewusst Einsätze eskaliert, heißt es, die zu massenweisen Verletzten geführt hätten. Wie wird denn Kommunikation bei der Polizei trainiert?
Also wir haben, erstens haben wir szenekundige Beamte, wir haben Fan-Kolleginnen und Kollegen, die sich also mit der jeweiligen Fanszene bestens auskennen, die solche Einsatzmaßnahmen auch der Bereitschaftspolizei oder der Bundespolizei, wenn sie eingesetzt ist, dann begleiten. Also wir haben da schon auch einen erheblichen, sag ich mal, Input in die polizeiliche Arbeit durch Kolleginnen und Kollegen, die sich eben in der Szene auskennen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich Kommunikationstrainings machen im Rahmen des Studiums. Ist das Teil der Ausbildung? Und es bedarf möglicherweise, da bin ich mal etwas vorsichtig, weil ich da flächendeckend nicht genug Zahlen habe, bedarf es vielleicht auch einer Fortbildung. Also wenn die Leute dann in diese Einheiten kommen, die dort eingesetzt sind, Bereitschaftspolizeieinheiten, das kann ich nicht richtig beurteilen, ob wir hier vielleicht einen Nachholbedarf haben im Kommunikationstraining.
Jetzt nehme ich an, Sie haben keine Karten fürs Stadion, oder?
Nein.
Was wird Ihr Alternativprogramm, wenn alle irgendwie beim Rudelgucken sind?
Ach, ich denke, bis dahin haben wir wieder ganz viele Punkte, die uns im BDK beschäftigen, jenseits der Europameisterschaft, sodass ich glaube, das nicht langweilig werden wird.
Ja, das haben wir heute Vormittag schon mitgenommen. Die Punkte gibt es jetzt schon. Also vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Zeit heute Vormittag, Dirk Pilou.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.